und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen. Ich bin May Becker, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Arkadia Fink, auch Moll genannt, ist 13, musikalisch hochbegabt und in ihrem bayerischen Dorf damit ziemlich alleine. Sie konnte Noten lesen, bevor sie Buchstaben lesen konnte. Musik ist für sie nicht nur eine Leidenschaft, sondern eine Sprache. Eine Art, sich in der Welt zurechtzufinden und eine Verbindung. Vor allem zu ihrer Mutter, einer eigenwilligen Komponistin mit großer Fantasie und einer noch größeren Überzeugung davon, dass Beethoven eigentlich eine Frau war. Doch diese Verbindung ist abgerissen. Die Mutter ist verschwunden. Einfach so. Keine Nachricht, kein Abschied. Ihr Vater, ein wortkarger Schreiner, zieht sich zurück, verhandelt für sich selbst die Abwesenheit seiner Frau. Moll dagegen denkt nicht daran aufzugeben. Sie will die Verbindung zu ihrer Mutter wiederherstellen. Und sie weiß auch schon wie. Wenn sie es schafft, in den berühmten Knabenchor aufgenommen zu werden, dann wird ihre Mutter sie hören. Davon ist sie überzeugt. Und zu ihr zurückkommen. Aber ob das klappt? Denn es gibt natürlich ein großes Problem. Moll ist kein Knabe. Christopher Klöble hat nach seinem international gefeierten Roman Das Museum der Welt ein Buch vorgelegt, das sich wieder mit einer jungen Heldenperson auseinandersetzt. Durch das Raue zu den Sternen ist ein tragikomischer, bewegender Roman über Musik als Lebenslinie, über Eltern, die auf ihre ganz eigene Art lieben und über ein Mädchen, das sich den Regeln der Gesellschaft nicht beugt. Ein Buch über Fantasie, über Trotz, über Verlust und über die Kraft, den eigenen Ton zu finden. Christopher Klöble sitzt mir jetzt heute gegenüber und ich freue mich, mit ihm über seinen Roman zu sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch.
Herr Klöble, am Anfang ja immer unsere Frage, wie würden Sie Ihr Buch in nur einem Satz zusammenfassen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Es geht um ein 13-jähriges Mädchen, das Anfang der 90er unbedingt versucht, in einem Knabenchor zu singen. Und das um jeden Preis, weil sie glaubt, dass wenn sie das schafft, dass ihre Mutter zurückkehrt, die vor einiger Zeit verschwunden ist und von der jede Spur fehlt.
Das war ein langer Satz auf jeden Fall. Wir haben es im Intro ja bereits gehört. Musik ist für Moll nicht bloß Ausdruck, sondern auch Beziehung, Herkunft, Orientierung. Für den Text selbst ist die Musik ja nicht nur inhaltlich relevant, sondern auch in der Form. Also Sie haben den Text gegliedert in mehrere Sätze beispielsweise. Wie sind Sie selbst denn an diese musikalische Erzählung oder an diesen musikalischen Erzählraum herangegangen? Und warum steht Musik im Zentrum des Romans?
Ja, das ist ganz interessant. Heute früh fragte mich meine Tochter, warum ich denn jetzt zu einem Interview gehe. Sie weiß schon, dass ich schreibe, sie ist noch nicht in dem Alter, dass sie jetzt das lesen kann unbedingt. Und dann meinte ich, ich gehe zum Interview, weil ich über das Buch reden muss. Und dann meinte sie, ach, das Buch mit dem Mädchen, das im Chor singt. Und dann hat sie gleich gesagt, ja, wirst du dann auch erzählen, dass ich im Chor singe? und das, da schließt sich tatsächlich ein gewisser Kreis, weil ich früher in einem recht bekannten Knabenchor gesungen habe. Und dadurch sehr früh, sehr stark durch Musik geprägt wurde und das im Guten zum Teil wie im Schlechten. Pädagogisch war das nicht immer so alles, ganz in Ordnung, wie das da so lief. Aber gleichzeitig hatte ich schon sehr früh so eine ganz starke Erfahrung, wie das ist, wenn du in der Philharmonie in einem großen Chor singst und die Musik so intensiv ist um dich herum, dass dir wirklich beim Singen die Tränen kommen, weil es sich so rührt. Das war sehr positiv für mich immer aufgeladen. Das habe ich auch so lange immer mit mir rumgetragen, dass ich mich immer gefragt habe, kann man das irgendwie überhaupt übertragen? Weil Musik ist einfach ein so emotionales auch und überzeugendes Medium, dass man denkt, da kommt man nicht so nach als Autor mit Worten und mit Sprache. Aber Sprache hat natürlich auch ihre eigene Melodie und vor allem auch ihre eigene Rhythmik. Und das habe ich versucht in verschiedenen Arten und Formen im Buch auszudrücken auf alle Fälle. Und das ist natürlich auch der Grund, warum unsere Erzählerin hier, die uns die Geschichte erzählt und nicht, dass ein sehr distanzierter Erzähler ist, sondern dass wir so wie ich damals mitten im Chor war, ist hier auch unsere Moll mittendrin. Mhm. Und wir sind mittendrin in der Musik durch sie. Mhm.
Die Geschichte spielt ja in Bayern Anfang der 90er Jahre und die hat ja, ich habe es schon erzählt, auch einen schweren Ton. Also eine Tochter wird von ihrer Mutter verlassen. Ist ja nicht unbedingt ein leichtes Thema. Sie erzählen die Verlustgeschichte aber mit großer Leichtigkeit, auch mit Humor. Lassen natürlich den Schmerz dabei nicht unsichtbar werden. Aber da habe ich mich gefragt, wie finden Sie denn diese Balance? Also wie finden Sie diese Balance im Ton zwischen dem, was tragischerweise passiert, aber trotzdem einfach so einem Hoffnungsmut von so einem Mädchen?
Das hat, glaube ich, auch da viel damit zu tun, dass ich generell oft im Leben versuche, mit Dingen so umzugehen, weil ich es sonst, glaube ich, ziemlich unerträglich finde. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir sind alle in diesem Widerspruch oder dieser Komplexität des Lebens gefangen, dass einerseits das Leben eigentlich ziemlich hoffnungslos ist, ne, weil wir wissen alle, das bringt ja alles nichts, egal wie wir es jetzt machen, am Schluss sind wir dann alle tot und ne, also, aber gleichzeitig müssen wir uns ständig wieder mit Hoffnung jeder Sache widmen und trotzdem weitermachen. Und die Leichtigkeit ist für mich auch so ein Weg, einerseits mit vielen Dingen im Leben umzugehen, aber auch gleichzeitig, glaube ich, auch im Erzählen, fände ich sogar fast nicht so, sagen wir mal, klug, jetzt zu sagen, ich erzähle ein schweres Thema auch noch mit einem schweren Ton oder auf eine schwere Weise, weil ironischerweise ist gerade durch die Leichtigkeit kommt die Schwere viel stärker zum Tragen und auch viel klarer heraus. Also ich glaube, eine schwere Geschichte, die schwer erzählt wird, da merkt man eine Schwere irgendwann gar nicht mehr. Und durch die Leichtigkeit wird, glaube ich, sogar noch mehr betont, wie schwer manche Sachen sind. Genauso wie im Humor das eigentlich auch so ist.
Also Sie haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, einen bitteren Roman zu schreiben.
Ja, das hätte mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen fertig gemacht.
Ja, genau. Dafür brauche ich dann meinen Roman nicht. Das finde ich dann woanders auch genug.
Moll wirkt im Lesen auf mich ja sehr erwachsen, fast schon abgeklärt manchmal. Gleichzeitig hat sie auch eine ganz naive Seite, ne, fast schon noch kindlich mit ihren 13 Jahren. Ich hatte den Eindruck beim Lesen, dass sie der Figur aber immer ganz respektvoll begegnen, so als wäre sie halt eine eigene Person, die sie auch ernst nehmen. Ist das eine Vielseitigkeit, die Sie am Beschreiben oder am Schreiben dieser sehr jungen Figuren reizt?
Sicherlich, also das glaube ich auch. Es hat auch damit zu tun, dass ich sehr fest davon überzeugt bin, dass wir alle versuchen sollten, immer die Verbindung zum Kind in uns nicht ganz zu verlieren, beziehungsweise vielleicht ist die Verbindung immer da, aber wir ignorieren die so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass der große Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern eigentlich nicht der ist, dass da auf einmal eine Transformation passiert und alle sind erwachsen und sind jetzt keine Kinder mehr, sondern ich habe oft das Gefühl, es gibt viele Erwachsene, die sozusagen einfach gelernt haben, mit dem Kind in sich umzugehen. Mhm. Ich meine, die meisten Menschen, die man fragt, also gerade auch ältere Menschen oder Leute, die schon sehr lange gelebt haben, die sagen ja oft, ich fühle mich noch gar nicht so alt, wie ich bin. Ich fühle mich oft noch genauso, wie ich mich als Kind gefühlt habe. Und ich habe den Verdacht, dass es viel damit zu tun hat, wie man eher lernt, damit umzugehen, wie sehr man die Sachen kontrolliert oder auch versteckt in sich. Und gleichzeitig, wir müssen ja nur Nachrichten gucken, gibt es ja auch genügend Leute in der Welt, die sozusagen das Kind sehr leben lassen in sich und sich oft verhalten, tatsächlich wie Kinder. Ich glaube, eine Sache, die mich da auch sehr beeinflusst hat, war letztendlich Vater zu sein und selber Kinder zu haben. Und also wenn ich mir meine Töchter anschaue und wenn ich die auch so beobachte, merke ich auch ganz oft, dass da so wahnsinnig viel Persönlichkeit und überhaupt schon so viel von diesen Menschen so von Anfang an, also wirklich bevor die praktisch reden konnten, schon da war. Und wir irgendwie diese Vorstellung haben, dass das sich alles später entwickelt und wir das alles so stark beeinflussen. Und ich bin mir da gar nicht mehr so sicher mittlerweile. Und ich habe das Gefühl, da ist schon sehr viel da. Und da ich habe oft das Gefühl, ich kann mir auch da ehrlich gesagt sehr viel davon lernen von ihnen und mir auch sehr viel abgucken, wie die im Leben in vielen Situationen umgehen und dass Kinder da gar nicht so viel weniger eigentlich Raum und Bedeutung der Gesellschaft einnehmen sollten, als sie das tatsächlich tun heutzutage. Und deswegen sind sie für mich auch sehr wichtige Figuren und Protagonisten, mit denen man sehr viel eigentlich machen kann. Manchmal mehr als mit Erwachsenen, ehrlich gesagt.
Ja, über die Protagonistin Moll wird ja auch noch die Geschichte einer anderen Frau erzählt, nämlich die der Mutter. Die ist Musikerin, sie ist Geliebte, sie ist auch eine kranke Frau. Aber diese Figur wird ausschließlich aus der Perspektive der Tochter erzählt. Wo gerät denn da das Erzählerische vielleicht so ein Stück weit an seine Grenzen? Also was war dabei für Sie als Autor auch herausfordernd?
Das stimmt. Das ist nicht immer ganz leicht, wenn man sich natürlich entscheidet für seine ganz eingeschränkte Perspektive, die ich Erzählerin Moll in diesem Fall. Denn ich kann eben nur das erzählen, was sie wahrnimmt und sieht. Und es gibt halt manchmal auch Teile, wo ich möchte, dass der Leser etwas erfährt, was Moll vielleicht nicht ganz versteht, aber was der Leser verstehen sollte. Mhm. Also wie sagt man etwas, ohne es direkt zu sagen? Genau. Das war nicht immer ganz leicht, aber wir haben ja jetzt die Mutterfigur, ist mindestens so wichtig wie Moll selbst auch, denn sie wächst halt immer noch in einer Zeit auf, in der die Mutter durch die Umstände und so sehr, sehr eingeschränkt ist. Und ich glaube, ich habe mich da oft an meine Kindheit erinnert und nicht nur an meine eigene Mutter, sondern an viele Mütter in diesem Dorf, in dem ich da aufgewachsen bin, und oft mir gedacht, so was diese Mütter alles hätten werden sein können, wenn sie nicht eigentlich vor allem hätten Mütter sein müssen.
Das Dorf, Sie haben es gerade angesprochen, das ist ja auch so ein ganz eigener Raum. Ne? Das wirkt irgendwie total eng, das wirkt, als wäre es in der Hand der Erwachsenen. Die reden alle lieber, statt wirklich mal zuzuhören. Die sind bis auf wenige Ausnahmen eigentlich kaum offen für das, was nicht der Norm entspricht. Sie schreiben ja auch über Außenseitertum, auch ohne das zu romantisieren, aber wie geht das eigentlich und was war Ihnen dabei wichtig?
Ja, da ist auch sicher einiges mit eingeflossen aus persönlicher Erfahrung. Ich bin selbst in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ich hatte in meinem Kindergarten noch Ordensschwestern, die gesagt haben, du musst jeden Tag das und das tun, du darfst keinen Cola trinken, das ist Teufelszeug und so weiter. Ich hatte in der Grundschule noch eine Lehrerin, die natürlich Frau Schmidt hieß, die einen unter dem Kinn an der Haut packte und über den Pausenhof zog, wenn man irgendwas angestellt hatte. Also viele solche Sachen, wo man heute sich wundern würde. Was damals aber noch relativ normal war. Und gleichzeitig waren meine Eltern auch nicht aus dieser Gegend, was dazu führte, dass ich mich nie so ganz verwurzelt gefühlt habe. Also 20 Jahre dort leben und trotzdem eigentlich nie das Gefühl hatte, ich bin wirklich von dort gewesen. Und was auch, was mir im Nachhinein sehr aufgefallen ist, ist so, ich habe jetzt Sachen beschrieben, die teilweise direkte Gewalt waren, aber ich hatte das Gefühl, es gab einfach sehr viel Gewalt, ohne dass man das jetzt vielleicht so sofort gesehen hätte oder das sofort so angesprochen worden wäre, aber es gab schon sehr viel so, wie man sein sollte, wie man sich zu verhalten hatte und so weiter, und dass man sehr schnell, wenn das nicht so war, da sozusagen gerade gerückt wurde in die eine oder andere Richtung. Und unter dem Eindruck bin ich da auch sehr aufgewachsen. Und ich hatte auch sicher sehr schöne Zeiten und alles, aber das ist auf alle Fälle, das hat die Kindheit auch sehr stark geprägt. Und das ist natürlich dann auch sehr eingeflossen in dieses Dorf, in dem Molly aufwächst.
Ja, im Roman steckt ja insgesamt sehr viel. Ne? Sie haben eine Familiengeschichte geschrieben, es ist auch Coming of Age. Da hat man aber auch Kritik am bestehenden patriarchalen System. Ja, Moll möchte in diesen Knabenchor eintreten. Es geht um mentale Gesundheit, es geht um die Dorfjugend, alles vor dem Hintergrund des Mauerfalls. Deswegen meine letzte Frage, für wen ist Ihr Roman eigentlich geschrieben?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Wenn ich das jetzt so beantworten müsste, dann würde ich sagen, wahrscheinlich für alle, die das kennen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht immer dazugehört, wo man eigentlich dazugehören möchte, wenn man sich so ein bisschen so als Außenseiter fühlt oder das Gefühl hatte, so die anderen, die machen etwas, bei dem ich nicht dabei sein kann, und wie kann ich das überhaupt schaffen, Teil dieser Gruppe zu werden, und sollte ich das überhaupt schaffen? Und in dem Zusammenhang war für mich Moll immer fast schon ein Vorbild. Also ich bewundere die Hauptfigur auch für manche Sachen, die sie so macht. Ich weiß nicht, ob ich das selber so mich getraut hätte, vor allem in dem Alter und in diesem Umfeld. Ich glaube, wenn ihre eigene Mutter das mehr gemacht hätte, bin ich davon überzeugt, dann wäre sie vielleicht eine der ersten Dirigentinnen Deutschlands geworden. Aber Moll geht da hier, glaube ich, ziemlich klar und gerade ihren Weg auch so ein bisschen halt nach dem Motto durch das Raue zu den Sternen, wie der Titel sagt. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen kennt aus seinem eigenen Leben und wenn man das so ein bisschen nachvollziehen kann, dann ist man da sicher die richtige Leserin oder der richtige Leser.
Vielen Dank. Jetzt wollen wir nicht nur über den Text reden, wir wollen auch was hören. Zu welcher Stelle nehmen Sie uns denn heute mit?
Ich werde aus dem Anfang des Romans lesen. Da stellt sich Moll ja quasi uns selbst vor und ich muss dazu gar nicht viel erklären.
Super, vielen Dank. Wir sind gespannt.
Die ganze Welt wird immer besser. Ich heiße Arkadia Fink, meine Augenfarbe ist grau und ich wurde am 1. Januar 1979 geboren. Das steht jedenfalls in meinem Perso. Aber die meisten Leute nennen mich Moll. Meine Augenfarbe ist manchmal auch blau und ich wurde erst richtig geboren, als meine Mutter kurz weggegangen ist. Das ist jetzt 8 Monate, 3 Wochen und 6 Tage her. Es macht mir nichts aus. Ich komme gut ohne sie klar und schlafe tief. So tief, als würde sie mich jeden Abend in den Schlaf singen. Ja, ich bin 13 und lasse mich noch von meiner Mutter in den Schlaf singen. Wer das komisch findet, hat bestimmt keine Mutter, die ihn in den Schlaf singt. Meine absolute innere Ruhe kommt daher, dass ich nicht daran denke, was passiert ist. Ich bin sehr beliebt im Dorf und habe eine Menge Freunde. Sie wollen dauernd meine Stimme hören. Eines Tages werde ich zu den überragenden Persönlichkeiten der Musikgeschichte zählen. Das wissen die nicht, aber irgendwie wissen sie es doch. Sobald ich singe, haben alle Tränen in den Augen, selbst die Jungs mit den geschwollenen Kehlköpfen. Es stimmt nicht, dass sie mich neulich gezwungen haben, das Kleid meiner Mutter auszuziehen, was ich am liebsten trage, und fast nackt über die Hauptstraße zu rennen und dabei die Bayernhymne zu singen. Das ist nur eine Geschichte, über die ich selbst gut lachen kann, weil sie unrealistisch ist. Mein Vater kommt mit der Abwesenheit meiner Mutter nicht so gut klar wie ich. Das weiß ich, weil ich ihn gefragt habe, wie er damit klarkommt, und er hat geantwortet: gut. Mein Vater sagt dauernd, ich darf ruhig traurig sein. Damit will er sagen, dass ich traurig sein soll. Er sieht mich dann an, als würde ich ihn enttäuschen, weil ich nicht flenne. Er geht zum Weinen in seine Schreinerei. Wenn er die Kreissäge anschmeißt, zerteilt er nicht nur Holz, sondern sein Schluchzen. Ich habe das heimlich durch eines der vielen staubigen Fenster beobachtet. Das Weinen ist wie eine Krankheit, es überfällt ihn in Schüben. Am meisten weint er mit seinen Händen. Das Zittern kann so stark werden, dass er seine Gabel, den Hammer oder die Zahnbürste weglegen und die Hände in seine Hosentaschen stecken muss, damit sie sich beruhigen. Er hat seit 8 Monaten, 3 Wochen und 6 Tagen nichts mehr geschreinert. Ich weiß nicht, wie lange unser Gespartes reichen wird. Für den Klingelbeutel nimmt er sonntags nur noch Münzen mit und auf der Kommode in unserem Flur stapeln sich Rechnungen. Aber wenn ich meinen Vater frage, ob wir Geld brauchen, sagt er: nein. Dass er nicht mehr schreinert, ist besonders schlimm für seine Hände. Sie sind für Holz gemacht und ich glaube auch, dass Holz für seine Hände gemacht ist. Er hat unser Haus gebaut und die meisten Möbel darin. Natürlich hatte er dabei Hilfe, doch es gibt kein Teil, über das er nicht mitentschieden hat. Wenn er Holz prüft, sieht er nicht nur mit den Augen genau hin, er lässt auch seine Hände darüber gleiten. Das Holz spricht zu ihm, wie eine Melodie zu mir spricht. Sitzen wir beim Abendbrot in der Stube, schimmern die Narben auf seinen Händen im Licht der Deckenlampe. Sein Blut ist in dem Holz um uns herum. Ich frage mich, ob er Holz so sehr mag, dass ihm die Verletzungen nichts ausmachen, oder ob er das Holz wegen der Verletzungen mag. Wie auch immer, mein Vater ist zurzeit jedenfalls nicht richtig mein Vater. Selbst wenn wir wüssten, wo meine Mutter ist, könnte er sie nicht zurückholen. Sie würde ihn wahrscheinlich fragen: wer bist du denn? Und er würde antworten: ich weiß es nicht, wenn du nicht da bist. Und dann würde sie sagen: ich kann erst wieder da sein, wenn du wieder du bist. Und dann würde er wahrscheinlich weinen. Wenigstens ist meine beste Freundin immer noch sie selbst. Sie heißt Bernardina. Ihre Eltern hielten das für eine gute Idee. Früher war sie Musiklehrerin in Namibia oder, wie sie das nennt, im guten alten Südwestafrika. Heute lebt sie im Seniorendomizil Phoenix. Ihre Kinder hielten das für eine gute Idee. Meine Mutter und ich haben Bernardina bei einem Konzert im Kurhaus von Bad Loss kennengelernt. Sie bezeichnet Bernardina als ihre Apothekerin, denn bei ihr kauft meine Mutter ihre Medizin. Manchmal begleite ich sie dabei. Nachdem sie Geld gegen Tabletten getauscht haben, trinken sie immer eine Kanne Kaffee und unterhalten sich darüber, wie unmusikalisch viele Menschen sind. Meine Mutter sagt, sie ist so dankbar, dass es Bernardina gibt. Sie teilt ihre Medikamente mit meiner Mutter, weil der einzige Arzt in unserem Landkreis über ihr kein solches Rezept geben will. Er behauptet, sie sei nicht krank. Meine Mutter sagt aber, die Medizin rette ihr das Leben. Ich weiß nicht, ob sie ohne die Tabletten wirklich sterben würde, aber es stimmt, dass sie ihr helfen. Wenn die Luft an einem rauen Februartag schwer über dem Dorf hängt, liegt meine Mutter nur im Bett, riecht nach Stall und kann stundenlang nicht aufstehen. Doch sobald sie ihre Medizin schluckt, spielt sie nachts Chopin, bis unsere Nachbarn damit drohen, die Polizei zu rufen, weil sie so viel Schönheit nicht ertragen können. Ich muss Bernardina jeden Tag um 18 Uhr anrufen. Sie will nicht erst nach Wochen tot in ihrem Zimmer aufgefunden werden, sagt sie. Es kommen doch ständig Pfleger vorbei, sage ich. Die behandeln mich, antwortet sie dann, als wäre ich schon tot. Wie sollen die den Unterschied kennen? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, dass sie Gesellschaft braucht. Wie die alten Männer bei den Gemeindeversammlungen, zu denen ich immer gehe, um über alle Neuigkeiten im Dorf informiert zu sein. Die Versammlungen sind sehr kurz. Diese Männer melden sich zu Beginn jeder Fragerunde und sagen: Ich habe keine Fragen, bloß einen langen Kommentar, der ganz viel mit mir zu tun hat und niemanden von euch wirklich interessiert. Aber was könnt ihr schon tun? Ich habe bereits angefangen zu reden und wenn ich erstmal in Schwung gerate, hält mich keiner so schnell auf. Und es fühlt sich richtig gut an, gehört zu werden. Heutzutage wollen wir alle nur noch reden und niemand will mehr zuhören. Das war früher so viel besser. Da mussten alle still sein, wenn ich etwas zu sagen hatte. Und was schon immer so war, hat seine Richtigkeit. Sonst wäre es ja nicht schon immer so gewesen. Darum kapiere ich auch nicht, warum es Moll stört, wenn ich sie in die Wange kneife und sie ein fesches Weibsbild nenne. Das ist doch ein Kompliment. Es ist total hysterisch, dass sie mich deshalb angeschrien hat. Da war es doch nur logisch, sie zu watschen. Denn so behandelt man alte Menschen nicht, die so viel für dieses Land getan haben. Und natürlich verwende ich diese Worte nicht, wenn ich bei der Gemeindeversammlung etwas nicht frage. Diese Worte sind von Moll. Aber für alle, die gut hinhören, sage ich genau das. Bernhardina redet nicht viel. Wenn ich sie anrufe und sie den Hörer abnimmt, sagt sie normalerweise: Wird auch Zeit. Manchmal sagt sie auch: Hölle hier. Und frage ich sie dann, wie es ihr geht, sagt sie: Lebe noch. Es kommt so gut wie nie vor, dass ich vergesse, mich bei ihr zu melden. Ich habe einen perfekten inneren Takt. Zu jeder Tageszeit weiß ich, wie viel Uhr es ist. Nur Musik kann dazwischen kommen. Höre ich die 9. Sinfonie bei voller Lautstärke, sodass die Grünlilie vor der Stereoanlage mitzittert und ich ein bisschen schwebe, verhält sich die Zeit unzuverlässig, macht Sprünge und rennt mir davon. Da kann es vorkommen, dass Bernardina mich später anruft und mir vorhält, wie mühsam es war, all die Zahlen ins Telefon zu drücken und dass sie längst im Verwesungsstadium sein könnte. Bei jedem unserer Gespräche verlangt sie, dass ich ihr etwas erzähle. Ich muss das sehr laut machen. Bernardina hört nicht mehr gut. Gleichzeitig ist kaum jemand so gut im Zuhören wie sie. Meine Mutter sagt immer, es gibt einen Grund dafür, dass wir zwei Ohren und nur einen Mund haben. Das Zitat hat sie einem alten Griechen geklaut. Vielleicht hört Bernardina so gut zu, weil ihre Ohren nicht mehr so gut funktionieren. Ich erzähle ihr, dass ich Schweinebraten mit Semmelknödeln gegessen und nicht von meiner Mutter geträumt habe und dass mein Vater wenig weint. Sie hört raus, dass ich fertigen Kuchenboden aus dem Supermarkt gegessen und von den Händen meiner Mutter auf Klaviertasten geträumt habe und dass mein Vater zu viel weint. Bernardina verlangt dann, dass wir zusammen hören. Sie liebt Mozart. Das liegt daran, sagt sie, dass er sie daran erinnert, warum sie Musiklehrerin geworden ist. Sie wollte Kindern beibringen, dass Musik die größte unerforschte Kraft der Welt ist. Jeder kennt und fast jeder hört Musik und trotzdem weiß so gut wie niemand, wie sie funktioniert. Die meisten Menschen können nicht einmal Noten lesen. Das ist so, als würden wir alle am Meer leben und nicht schwimmen können. Bernardina hat Generationen von Kindern in Musik unterrichtet. Mozart war immer bei ihr. Einmal, als sie ein paar Kirschlikörpralinen zu viel genascht hatte, hat sie mir erzählt, dass sie an vielen Abenden in Swakopmund dort saß, wo die Wüste direkt ins Meer übergeht und die kleine Nachtmusik auf ihrem Walkman hörte. Dann war die Welt in perfekter Harmonie, sagte sie. Ich war noch nie in Namibia und liebe Mozart nicht, aber ich weiß, was sie meint. Wenn ich beim Hören mit ihr die Wahl habe, entscheide ich mich meistens für die größte Tondichterin aller Zeiten. Wir sind beide Fans. Auch wenn Bernardina noch immer darauf besteht, dass Beethoven ein Mann war. Bernardina sagt, die Musik gibt ihr das Gefühl, dass ihr Körper funktioniert. Als ich sie einmal besucht habe, hat sie getanzt. Das hat sie für mich getan. Es ist nämlich unmöglich, nicht zu lächeln, wenn eine Frau, die nicht mehr gehen kann, in ihrem Bett für dich tanzt. Bernardina ist nur dann nicht meine beste Freundin, wenn sie sagt, dass meine Mutter vielleicht nicht zurückkommt. Kein Wunder, dass sie und Bernardina sich nicht immer einig sind. Meine Mutter sagt zum Beispiel, dass die ganze Welt immer besser wird und wenn manche Geschichten schlimmer werden, dann nur, damit sie am Ende gut sein können. Ein Beweis dafür? Die Mauer ist gefallen. Aber Bernardina sagt, das ist ein Beweis fürs Gegenteil, denn jetzt kommen die alle zu uns. Seitdem meine Mutter kurz weggegangen ist, habe ich Bernardina oft erklärt, dass meine Mutter ja meine Mutter ist und dass sie deshalb zurückkommen wird. Dann werde ich sie nur ein paar Mal umarmen müssen, damit sie sich wieder so anfühlt wie meine Mutter.
Sie hörten einen Auszug aus Durch das Raue zu den Sternen von Christopher Klöble, erschienen bei Klett-Cotta. Das Buch ist ab sofort im Buchhandel erhältlich und natürlich auch online. Herr Klöble, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke sehr.
Das war eine neue Folge von Zeit für Literatur, dem Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin May Becker. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben. Bis zum nächsten Mal.